Einen wunderschönen guten Morgen euch allen, die ihr hier seid. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir wollen heute über die Jahreslosung sprechen und möchte euch darauf hinweisen, das Bild, was da an der Wand hängt von der Jahreslosung, finde ich übrigens total schön. Das hat unsere Sidonie gemalt. Guckt es euch ruhig nochmal näher an. Also ich finde es ganz toll. Wir hatten, als wir gesucht haben, was nehmen wir dieses Jahr hier an die Wand? Und dann sagte mir Gudrun, ja, ich habe Sidonie schon mal gefragt, ob sie was malen kann. Und ich finde, das Bild ist einfach ganz toll geworden. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Eine christliche Jugendgruppe entschloss sich zu einer Tageswanderung durch die Alpen. Froh und unternehmungslustig sind sie drauf losmarschiert und haben drei Ziele in Angriff genommen, so drei 2000er wollten sie hoch. Und nach einem flotten Start, morgens am Kühl, also wo es kühl war, waren sie noch alle guter Laune. Aber gegen Mittag wurde es denn so richtig heiß. Die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel und die mitgebrachten Wasserflaschen wurden reichlich genossen. Also man hat schön getrunken und irgendwann waren sie leer. Nach der Überwindung des zweiten Berges und vor dem Anstieg auf den dritten wurde dann die Stimmung doch etwas gedämpfter. Keiner sagte mehr ein Wort und der Durst machte sich so unangenehm bemerkbar, dass der Gang wurde schleppender, die Köpfe senkten sich und nichts wurde sich so sehr herbeigesehnt wie ein Glas Wasser. Plötzlich hörte man das Geräusch einer sprudelnden Quelle. Und da kam ruckartig Bewegung in die Gruppe. Man ging sofort Richtung Quelle, beugte sich sofort und hat dann mit den Händen aus der Quelle getrunken. Und ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gemacht hat, wenn man am Wandern ist, man hat Durst und dann kommt so eine ganz frische Quelle oder so ein frischer Bach. Das Wasser schmeckt unglaublich gut, finde ich. Und nachdem alle das köstliche Nass reichlich genossen hatten, konnte dann der Rest des Weges wieder frohgemut halt bewältigt werden. Und in den Gesprächen hinterher bestätigten halt alle, wie belebend das Wasser gewesen wäre und wie erfrischend und kühl. Und so gut hat ihnen noch nie Wasser geschmeckt, wie in der Situation. Wie gut es dem erschöpften und müden Körper und der ermüdeten Seele getan hat. Ihr heftiger Durst war gelöscht worden und neues Leben erwacht. So. Wasser ist ja erst einmal eine chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff. Wasser ist als Flüssigkeit durchsichtig, weitgehend farb- und geruchlos und auch geschmackslos. Und Wasser ist die einzige chemische Verbindung auf der Erde, die es dann in flüssiger Form und in fester Form und in gasförmiger Form gibt. Das heißt, im Flüssigen ist es so, wie wir es meistens kennen, Wasser, festes Eis und dann eben den Wasserdampf. Wasser ist die Grundlage von allem Leben auf der Erde. Und natürlich kommt auch Wasser selten ganz rein vor, sondern hat meistens noch Anteile von Salzen, Gasen und anderen Verbindungen. Also die Chemiker, die würden das dann jetzt richtig beschreiben können. Das will ich euch auch nicht antun, aber der menschliche Körper, unser Körper besteht zu 70% aus Wasser. Der größte Teil der Erdoberfläche ist auch zu 71% von Wasser bedeckt. Ohne Wasser geht hier nichts auf der Erde. Es gäbe kein Gemüse, es gäbe kein Obst, kein Getreide, kein Tier könnte überleben ohne Wasser. Nichts geht mehr, gar nichts mehr. Es ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Hier bei uns ist es selbstverständlich, dass wir täglich frisches Wasser haben. Wir brauchen nur den Hahn aufdrehen und schwupp kommt meistens wirklich nur sauberes Wasser raus. Was wir dabei aber vergessen ist, dass es Menschen gibt, die täglich teilweise Kilometer laufen müssen, um ein wenig frisches Wasser zu bekommen. Weltweit haben 4 Milliarden Menschen bzw. 2/3 der Weltbevölkerung mindestens einmal oder einen Monat im Jahr nicht ausreichend Wasser zur Verfügung. 1,8 bis 2,9 Milliarden Menschen leiden so 4 bis 6 Monate im Jahr unter schwerer Wasserknappheit. Circa 0,5 Milliarden Menschen ganzjährig. Das können wir uns gar nicht vorstellen, ne? Also da merkt man mal, wie wertvoll Wasser ist. Wasser hat auch in allen Religionen eine besondere Bedeutung. Im Judentum haben viele jüdische Gemeinden haben heute noch eine Mikwe, ein Tauchbecken, in dem sich die Juden reinwaschen. Mikwe bedeutet Ansammlung von lebendigem Wasser. Im Christentum, alle Christen werden getauft und dadurch in die christliche Gemeinde aufgenommen. Im katholischen und orthodoxen Gottesdienst wird zum Beispiel zum Bekreuzigen beim Eintreten in die Kirche Weihwasser, das ist vom Priester gesegnetes Wasser, verwendet. Und dann geht man halt immer rein und bekreuzigt sich dann auch so und sagt dann, also es ist ein Symbol des Lebens und es soll an die Taufe erinnern, dass wir getauft sind, dass wir zu Gott gehören. Im Islam wird Wasser als Ursymbol des Lebens bezeichnet. Es verbindet die Menschen mit Allah, dem Schöpfer allen Lebens. Muslime waschen sich vor jedem Gottesdienst oder Gebet in der Moschee, hauptsächlich Hände, Füße und Kopf, um innerlich und äußerlich dann rein zu sein. Im Hinduismus gilt Wasser als Urquelle des Lebens. Hindus glauben, dass das Wasser die Seelen der Toten zum Ort des ewigen Lebens transportiert. Durch das Bad an heiligen Stätten, zum Beispiel im Ganges, können Sünden abgespült und die Seele gereinigt werden. Beim Buddhismus zählt das Wasser neben Feuer, Erde und Luft zu den 4 großen Elementen. Es wird zum Beispiel dann beim Neujahrsfest verwendet und in großen Mengen auf die Menschen geschüttet, verbunden mit guten Wünschen für das neue Jahr. Ja, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Was meint jetzt Gott mit dem lebendigen Wasser? Vielleicht können wir uns ja mal so zu dritt, viert zusammentun und könnt euch mal überlegen, was glaubt ihr, was Gott meint mit lebendigem Wasser? Das könnt ihr jetzt mal so gerade machen. Ich möchte euch gerne zum besseren Verständnis auch von dem Vers einmal das Ganze vorlesen, wo dieser Vers drin vorkommt. Und zwar steht der Vers ja in der Offenbarung, wo der Johannes ja von Gott eigentlich erleuchtet wurde und er Dinge gesehen hat, wie es denn mal im Himmel wird. Und ich habe es jetzt aus der Willkommen daheim, das ist eine Übertragung des Neuen Testamentes, aber ich finde auch sehr schön verständlich geschrieben. Nachdem das Gericht vorüber war, sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann den ersten Himmel und die erste Erde mitsamt ihren Meeren gab es ja nicht mehr. Und aus dem Himmel, direkt von Gott, sah ich die heilige Stadt, das neue Jerusalem herabkommen, vorbereitet und geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Dazu hörte ich eine laute Stimme, die direkt vom Thron kam. Schaut her, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Gott wird bei den Menschen wohnen, die zu ihm gehören. Er wird ihr Gott sein und jede ihrer Tränen wegwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Trauer, kein Geschrei, noch irgendein Leid, denn das, was einmal war, wird endlich vorüber sein. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, schaut, ich werde alles neu machen. Und dann sagte er zu mir, schreib alles auf, meine Worte sind wahr und glaubwürdig. Jedes von ihnen ist in Erfüllung gegangen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde jedem, der Durst hat, vom Wasser des Lebens zu trinken geben. Umsonst. Wer bis zum Ende standhält, dem werde ich von dem Wasser geben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn oder meine Tochter sein. Die Feigen aber und die treulosen Menschen, die Gräueltaten vollbrachten, gemordet und vergewaltigt haben, die schwarze Magie praktizierten und fremden Göttern dienten, alle, deren Leben durch und durch verlogen war, werden im Feuersee endgültig für immer ausgelöscht werden. Was für eine Aussage, wa? Da spricht Gott direkt. Er spricht von der Zukunft für seine Menschen, wie er sie ihnen gestalten wird. Der Apostel Johannes ist dafür Augenzeuge und Berichterstatter. In einer einzigartigen Aktion hat er ihn zu sich in den Himmel geholt. Dort zeigt er ihm ja nicht nur, was es alles Wunderbares gibt. Er teilt ihm auch mit, welche Pläne er für die Zukunft hat. Und dazu gehört, dass Gott nach langer Zeit, einmal am Ende unserer Zeit hier, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Vieles wird dort ganz anders sein als auf unserer Erde heute. Alles wird besser sein. Dort gibt es keinen Tod mehr, kein Leid mehr, kein Geschrei mehr, kein Schmerz mehr. Und sollte trotzdem noch einer der Anwesenden über irgendetwas traurig sein, wird Gott ihm die Tränen trocknen. Ganz persönlich. Trösten. Das wird er alles tun. Und alles wird von ihm da ganz neu gemacht sein. Ja, und vor allen Dingen Gott wird selbst sichtbar unter den Menschen wohnen. Wir werden ihn sehen. Eigentlich ist das unvorstellbar, oder? Keine Schlagzeilen mehr über Krieg, Terror, Katastrophen, Skandale, menschliche Gemeinheiten und Ungerechtigkeiten. Das Leben wird regieren. Liebe wird alles durchströmen. Gerechtigkeit wird alles bestimmen. Frieden wird selbstverständlich sein. Dass alles so kommen wird, dafür garantiert Gott mit seiner Autorität. Wie aber wird es mit dem Einzelnen aussehen? Bei so viel Glück von außen, wie kann es da dann innen im Menschen aussehen? Aber da brauchen wir auch keine Angst haben. Gott kennt uns und kennt seine Geschöpfe ganz genau. Und er weiß, was sie brauchen, um froh sein zu können. Da hinein gehört auch der Satz, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Umsonst. Kostenlos. Durst haben und nichts zu trinken zu bekommen. Das rüttelt an der Existenz unseres Lebens, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wenn wir nichts haben, gehen wir ein. Das kann zur Hölle werden. Und so ein Zustand ist schon rein körperlich qualvoll. Alles klare, allein frisches, klares, kühles Wasser direkt aus der Quelle ist da immer die beste Hilfe. Einem Verdursteten eine Tasse heißen Kaffee zu geben, das grenzt schon fast an Folter, glaube ich, statt lieber ein kühles Wasser, ne? Aber was für unseren Körper gilt, gilt auch genauso für unsere Seele. Durst nach Leben zu haben. Und immer wieder nur Lebensersatz angeboten zu bekommen. Das führt nicht nur zu Mangelerscheinungen. Ne? Das lässt auch verzweifeln und resignieren. Wir versuchen oft, diesen Lebensdurst zu stillen, den wir haben. Und greifen dann zu Kaffee, Nikotin, Süßigkeiten, Alkohol, Drogen im schlimmsten Fall. Aber, ja, weil wir diesen Durst versuchen zu stillen mit Dingen, die uns nicht gut tun. Und ja, dafür kam eigentlich Jesus in die Welt, um diesen Durst zu stillen. Und er wendet sich heute an alle, die nach dem Leben dürsten und sagt, kommt her zu mir, ich gebe euch Wasser des Lebens, ne? Trinkt davon. Ohne Gott verdurstet die Seele. In Gemeinschaft mit ihm lebt sie auf. Das bietet Jesus an. Ein Leben mit Gott, damit die Seele aufatmen kann und mit neuer Kraft leben kann. Und auch einmal nachher in Gottes Schöpfung geht es wieder ums Leben, ums Leben können. Dort soll auch keiner mehr dursten müssen. Dort sollen alle jederzeit Leben trinken können aus Gottes lebensspendenden Quellwasser. Und zwar umsonst. Auch heute umsonst. Keiner wird sich mehr dahin zwischenstellen und mitverdienen am Bedürfnis des Lebens. Ne? Denn die werden ausgeschlossen sein aus seiner Schöpfung. Da sind nur noch die, die das bekommen. Wie das in dem Vers 21, Vers 8 stand, ne? Treulose Mörder oder Lügner werden da nicht mehr sein, die sich dazwischen stellen können und uns was nehmen können und das verhindern können, dass wir das Wasser bekommen. Und Gott garantiert das für seine neue Schöpfung, dass da nichts mehr ist, was zwischen uns steht. Nicht so wie hier in unserer jetzigen Gesellschaft, wo man für alles bezahlen muss. Bekommen wir es von Gott so? Ein Geschäftsführer, der hat letztens zu mir gesagt, weil es darum ging, dass ich wieder an den Bodensee runterfahren soll. Und ich habe dann gesagt, ach, an dem Tag möchte ich eigentlich wieder hier sein, da habe ich Geburtstag. Und dann meinte er, ach ja, da habe ich ja Hochzeitstag. Und naja, aber dann kriegt meine Frau halt ein größeres Geschenk. So ungefähr, Geschenk ist ja Belohnung. Und ich, Moment, Geschenk ist doch keine Belohnung. Also ich habe das irgendwie ein bisschen anders verstanden. Aber er hat das eben anders gesehen. Und ich finde auch, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man dann so aus der Reihe tanzt, mal nicht so funktioniert, wie von einem erwartet wird, dass dann Weihnachtsgeschenke plötzlich nicht mehr so groß ausfallen wie vorher, ne? Weil man nicht mehr so funktioniert. Das gibt es auch. Aber wenn ich jemanden gern habe, dann will ich ihm was schenken, weil ich ihm eine Freude machen will. Ohne Gegenleistung. Und Gott gibt uns ja ein riesengroßes Geschenk mit dem lebendigen Wasser. Und das halt umsonst. Aber wie reagieren wir eigentlich, wenn wir was geschenkt bekommen? Sind wir es bereit, auch einfach so anzunehmen? Wie geht es euch, wenn ihr mal was bekommt? Mal Hand aufs Herz. Wenn mir einer was schenkt, den Kindern wird doch schon beigebracht, du darfst nicht von allem, von jedem was nehmen. Schon gar nicht von Fremden. Und wer reagiert nicht rückhaltend, wenn er von irgendeinem einfach mal was geschenkt kriegt, gratis? Da vermuten wir doch schon hinterher, irgendwie will der doch bestimmt was von mir, ne? Tief in unserer Seele ist das schon verankert. Das ist vermutlich so ein Infekt, der sich in Wohlstandsgesellschaften halt so ausbreitet. Ne? So ein Automatismus, der dann drin ist. Ich gebe, weil du gibst. Ware gegen Geldbetrag. Eine Hilfestellung gegen die andere. Ein Geschenk zu Weihnachten, das ungefähr dem Wert des Erwarteten entspricht, wo wir etwas einfach so ohne Gegenleistung und Wert bekommen. Da konnte ja was nicht stimmen. Ne? Das fällt vielen schwer. Mir manchmal auch. Wenn mich einer überrascht mit einem Geschenk und ich habe vielleicht nichts für den gerade so, dass mir plötzlich einer was schenkt zu Weihnachten, wo ich nicht mit gerechnet habe, habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen, so ganz hinten drin. Mensch, jetzt hast du aber nichts für den gehabt. Das steckt ganz in uns tief drin. Manchmal ist es ja auch nur Kleinigkeiten, die man weitergibt. Also ich kann auch euch ein Beispiel erzählen. Ich habe mir angewöhnt, in der Adventszeit meinen Arbeitskollegen, so immer den Sonntag nach dem Advent habe ich angefangen, denen so eine kleine Schokolade hinzulegen, ne? So erstmal. Und dann kurz vor Weihnachten war es dann ein bisschen größer, dann war es dann vielleicht schon mal ein bisschen mehr. Und dann fragt mal einer mich, warum machst du das? In dem Moment war ich erstmal verblüfft, denke ich, ja, warum macht man das? Und dann habe ich gesagt, ja, für mich gehört das dazu in der Adventszeit, dass man anderen eine Freude macht. Und es war interessant zu sehen, wie verschieden die Leute damit umgehen. Also die einen haben sich richtig gestrahlt gefreut, oh, das ist ja toll. Andere, der eine hat gar nichts gesagt irgendwie, also so ganz, ganz komisch, der wusste gar nicht, wie er damit umgehen soll. Ne? Und das ist so, ja, wie gehen wir mit Geschenken um? Und die konnten zum Teil einfach gar nicht verstehen, dass ich ihnen einfach so was gegeben habe, ohne jetzt was dafür zu verlangen auch. Ne? Aber hier geht es ja um den Durst der Seele. Den Durst nach Sinn, nach Lebendigkeit, nach Liebe, nach Gott. Und Gott will uns alles, was wir uns wünschen, was für unser Herz und für unsere Seele und was unser Körper braucht, das will er uns alles geben und schenken. Und er will nichts dafür haben. Nichts. Einfach so. Umsonst. Und das ist die Zusage von ihm. Und wir müssen das Geschenk nur annehmen. Wenn es auch manchmal vielleicht ja, nicht zu verstehen ist oder schwerfällt, weil es tief in uns drin steckt. Wir können ja nicht einfach was so annehmen. Ich muss da was für tun. Muss ich nicht. Nein. Komme es einfach so, umsonst.